Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss und Dr. Burak Yildirim.
Es ist wieder Freitag und es ist ein Thema, das ich in der letzten Ausgabe kurz gespoilert habe, hinten raus, digitale Helfer für die mentale Gesundheit. Alles über Smartwatches, Apps und Chatbots werden wir in dieser Folge mit Sicherheit nicht reinpacken können, aber grundsätzlich vielleicht eine Einschätzung von Burak und von mir. Wir haben, glaube ich, so den ein oder anderen Ansatz doch, was das angeht und letztendlich auch unsere Erfahrung auch mit Apps gemacht im Bereich mit der Medizin. Also ich kann dazu einiges erzählen. Und die mentale Gesundheit ist nun ja ein Stück weit auch medizinisch, nicht nur seelisch. Lass uns gerne drüber sprechen. Welcome back, Dr. Burak Yildirim.
Welcome back zurück. Danke. Ich freue mich auf die Folge und werde nochmal kurz auch nochmal einen kleinen Rückblick werfen auf unsere letzte Folge. Weil, wie es halt so ist, ne, wenn man über Dinge spricht, die einen interessieren, dann kann das auch schon mal in den Mental Health Moment der Woche hineinfließen.
Oh, da bin ich gespannt. Dann hau ihn direkt raus.
Dann hau ihn direkt raus. Ja. Also ich hoffe erstmal, du hattest eine gute Woche. Aber ja, das werden wir ja gleich hoffentlich auch nochmal beleuchten. Und zwar, wir hatten ja beim letzten Thema, da ging es so ein bisschen um Unternehmenskultur, mentale Gesundheit, Führungskräfte und so weiter. Und dann kamen wir irgendwann vielleicht auch so ein bisschen da aufgrund meiner Schulzeit geschuldet auf das Thema Schule und wie wir da so ein bisschen ausgebildet werden und vorbereitet werden aufs Leben. Dann lief mir ein Artikel über den Weg vom WDR Monitor, der wiederum den Chancenmonitor des IFO-Instituts vom 28.04.2026 zitiert hat, mit der Überschrift Abitur für alle? Fragezeichen. Und dann kam so, das war ein Social Media Post, dann kamen so zwei Slides mit der Antwort nee. Und dann gab es anhand dieser Auswertung des IFO-Instituts, übrigens, das sind Zahlen von 2022, die sind jetzt ausgewertet worden.
Krass. Mhm.
Aber 68.000, es geht um 68.000 Kinder, also die, über die sozusagen diese Informationen ausgewertet oder von denen diese Informationen ausgewertet wurden. Und zwar, so hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man aufs Gymnasium kommt, bei zwei Eltern mit Abitur, 72,6%, ein Elternteil mit Abi, 53,5%, Eltern ohne Abi, 25,3%. Das war der erste Hintergrund. Also das heißt, wenn die Eltern Abitur haben, kommen die Kinder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aufs Gymnasium. Und der zweite große Faktor, woran es liegt, dass man aufs Gymnasium kommt als Kind, ist welcher?
Sag du es mir. Ich bin jetzt komplett zahlenüberfordert gerade.
Das Einkommen der Eltern. Also mit anderen Worten, je mehr Kohle die Familie hat, umso wahrscheinlicher kommen die Kinder aufs Gymnasium. Und zwar, die Wahrscheinlichkeit für einen Gymnasialbesuch bei einem Haushaltseinkommen von unter 2.750 Euro netto, 24,6. Über 6.000 Euro netto, knapp 65%. So, und jetzt kommt die Kategorie, beide Eltern kein Abitur, und ein Haushaltseinkommen von weniger als 2.750 Euro netto. Wie viel Prozent der Kinder aus diesen Haushalten kommen aufs Gymnasium? Schätz mal.
Zwanzig.
16,9. So, warum habe ich das mitgebracht? Weil ich zu der letzten Gruppe gehöre, die ich hier zitiert habe. Also ich und meine Brüder kommen aus einem Haushalt mit weniger als 2.750 Euro netto. Und beide Eltern haben zumindest formell auf deutschem Niveau betrachtet kein Abi. Das heißt, ich gehöre zu diesen würde theoretisch rückwirkend zu diesen 16,9% gehören. Was in dieser, und ich finde diese Statistiken oder diese Auswertungen dahingehend sehr gefährlich, weil sie etwas vermitteln, was, und das sage ich jetzt mal ganz bewusst, was nichts damit zu tun hat, ob die Eltern Abi haben und was nicht damit zu tun hat, wie viel Geld diese Eltern verdienen. Warum? Ich erkläre es ja an meinem Beispiel. Weil ich habe ja gerade gesagt, beide Eltern kein Abi und zusammen weniger als 2.750 Euro netto, die sie damals verdient haben. Also immer umgerechnet in D-Mark. Mittlerweile müssten wir es, glaube ich, mal 3 nehmen. Nehmen wir es aber mal 2. Ne, dann wären wir bei 5.300, glaube ich. Ne? Ist das richtig?
Genau.
Ja, genau. So. Jetzt die ganz große Frage. Wie haben es die drei Brüder aus diesen Ghettos, aus dieser Ghetto-Situation geschafft, in der Schule erfolgreich zu sein? Kein Geld und beide Eltern kein Abi.
Na, Wille. Das ist Wille.
Und zwar, wessen Wille?
Der eigene.
Nein.
Nein?
Nein. In der Situation, in der ich mich als Kind befinde, habe ich keinen Willen. Korrekt.
Ah.
Ich habe ja gar keinen Willen. Also wir haben ja in der also ich sage nochmal, ich versuche das ein bisschen hart zu formulieren. Ne? Aber streng genommen bin ich dem Willen meiner Eltern ausgesetzt.
Also du sollst es mal besser oder ihr sollt es mal besser haben als wir.
Nein. Ich das ja lese, wenn ich doch diese Auswertung lese, dann ist doch relativ klar, wenn ich als Eltern diese Auswertung lese, also ich sitze da und lese diese Auswertung und habe jetzt 2 Kinder. So, verdiene weniger als 2.750 netto und habe selbst kein Abitur. Guck auf die andere Seite der Couch und sehe da jemanden, Partner oder Partnerin, auch kein Abitur und verdient nichts, weil Hausmann oder Hausfrau. Also gucke ich dann auf meine beiden Göhren und sag: Scheiße. Aus denen kann nichts werden. Also kein Abi.
Mhm.
Was immer das heißen mag. So, und wir sind in der Schule nur erfolgreich gewesen. Wir sind im Fußball nur erfolgreich gewesen, weil unsere Eltern den Willen hatten und den auf uns übertragen haben. In dem Moment, wo ich 6 Jahre alt bin oder 4 oder 3 und ich werde von meinen Eltern auf eine Welt vorbereitet, die in ihrem Kopf nicht existiert oder anders formuliert, nur für eine Welt vorbereitet, die in dem Kopf meiner Eltern existiert, nämlich nach dem Motto: Pass auf, aus uns ist nichts geworden, aus dir wird auch nichts. Kann ich kaum aus dieser Nummer ausbrechen. Außer irgendwann kommt so dieser Aha-Effekt oder dieser Klick und es macht Klick und ich merke: Ey, Moment mal, meine Alten können zwar nichts, aber das muss nicht für mich gelten. Nur, ich werde so geeicht, ich werde so erzogen, ich werde so geprägt. Und deshalb sind diese Statistiken oder diese Auswertungen, wenn sie so formuliert werden, brutal gefährlich für Leute, die nicht tiefer nachdenken möchten, die das nur konsumieren. Weil wir sind in einem Viertel aufgewachsen, mein Vater war Eisenbahner. Und die Eisenbahner hatten eigene Wohnsiedlungen. So, und diese Wohnsiedlung, die war aufgebaut, die konntest du erkennen. Da hingen nämlich mehr Satellitenschüssel als Einwohner. Gegenüber war eine Milchfabrik und ein Schlachthof. Wir reden nicht von Palm Beach, ne? Oder Beverly Hills. So, und aus diesem, sagen wir mal, Wohnkomplex sind unheimlich viele Abiturienten hervorgegangen. Und unheimlich viele Studierte, unheimlich viele gut ausgebildete Menschen, die auch später zu Führungskräften geworden sind. Weil die Eltern diesen Willen, dass ihre Kinder, ich nenne es mal bewusst, und so sind wir erzogen tatsächlich, alles erreichen können. Alles. Auf ihre Kinder übertragen haben. Völlig egal, ob sie selber die Ausbildung hatten und ihren Kindern auch helfen konnten. Also, ne, also ich sag mal so, die mathematischen Fähigkeiten, die ich besitze, die sind boah, die sind eng. Also wenn meine Kinder mich heute fragen, hör mal, Papa, kannst du mir bei Mathe? Die fragen schon gar nicht mehr, weil die genau wissen, der Alte kann das nicht. So, meine Frau kann das Gott sei Dank noch. Aber die schulischen oder sagen wir mal die geistigen Fähigkeiten von Eltern ohne Abitur mit weniger als 2.750 Euro Nettoeinkommen müssen ja so klein sein, ich sag mal in Gänsefüßchen, dass die ihren Kindern nicht helfen können. Gleichzeitig müssen sie aber den Kindern vermitteln und können das auch. Ihr könnt alles erreichen. So, und das befähigt die Kinder dazu, aus dieser Gruppe herauszubrechen. Und deshalb hat mich das an meinen eigenen Werdegang enorm erinnert und mich vor allen Dingen sehr dankbar gemacht, dass meine Eltern auch diesen Mumm hatten, diesen Mumm, uns das zu vermitteln. Und dass ich hoffentlich irgendjemanden da draußen erreiche oder indirekt erreiche, der sagt, ja scheiße, darüber habe ich so gar nicht nachgedacht. Ich habe gedacht, das war's für die Kinder. Und auf die Kinder einwirkt. Weil es einfach, es gibt keine Limits. Es ist einfach so. Also ich bin für meinen Bereich, für meinen Werdegang, bin ich in meinen Möglichkeiten, im Rahmen meiner Möglichkeiten, bin ich das der beste Beweis.
Ja, aber das ist auch beeindruckend. Also ich glaube, das ist eben eine Geschichte, die deshalb wichtig ist und deshalb danke fürs Teilen, weil ich glaube, dass wir nur so auch teilweise aus vielen Miseren rauskommen. Also das ist ja noch nicht mal jetzt speziell bei Kindern mit Migrationshintergrund irgendwie so, sondern du kannst in große Teile Deutschlands reingucken. Das hat mit kulturellen Geschichten dann überhaupt nichts zu tun, sondern es hat einfach mit der DNA, mit einer Art DNA zu tun.
Das ja, richtig, genau.
Und ich glaube, das ist genau das, was ja auch oftmals so wahnsinnig unterschätzt wird, dass über Generationen hinweg Menschen nicht auf den grünen Zweig kommen. Und aus einem Grund, weil die Eltern eben nicht sagen, nicht den Willen hatten, sondern weil die sagen, die leben das auch nicht vor. Sondern die sagen halt, pff, mir ist nichts geworden, also du sollst es mal besser haben, aber wenn halt nicht, dann halt auch nicht. Dann gucken wir halt bei der Fernsehen. So.
Ja.
Das ist, also deshalb ja auch dann die Satellitenschüssel. Und an diesen Klischees ist ein Stück weit was dran. Also deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass du das auch nochmal erzählt hast. Und nochmal danke dafür, weil ich glaube, das ist wirklich eine Anregung für viele da draußen.
Ja, und ich möchte noch eins ergänzen, auch wenn ich jetzt den Mental Health Moment der Woche strapaziere. Diese Klischees, übrigens, auch mit dem Thema Migrationshintergrund, werden von den Leuten mit Migrationshintergrund am meisten ausgelebt. Das darf man nicht unterschätzen. Also wenn jemand weiß, dass jemand mit Migrationshintergrund Schwierigkeiten hat in der Schule und in der Ausbildung, dann trichtert er das seinen Kindern und seinen Gefolgsleuten ein. Das heißt, dass im Grunde diese Leute, und dazu gehöre ich ja auch, ich habe auch Migrationshintergrund verrückterweise, auch wenn man es mir überhaupt nicht ansieht, ja,
kaum,
ja, ist, wir bleiben in diesen Gedankengängen drin. Wir sind das Klischee. Und dann dürfen wir uns auch nicht wundern, warum andere diese Klischees mitbedienen. Ja, ist doch klar, wenn das Klischee bedient, dann ist es einfach für Leute, die nicht dem Klischee angehören, das auch zu bedienen, weil die das ja sehen. Ja, und das ist enorm wichtig, dass man aus diesen Gedankenzwängen sich wirklich befreit. Das ist also wirklich, das ist wie, als hätte man den Mond als nächster Mensch bestiegen, ja, oder erreicht oder betreten oder was auch immer. Und da rauszukommen, das ist enorm schwer. Und ich würde mir halt unter anderem auch wünschen, von so Plattformen wie der Monitor von WDR, noch spannender ist die Reihe Quarks und Co., dass sie das eben nicht nur einfach so plakativ hinklatschen, sondern im Grunde auch mal ein bisschen beleuchten. Aber dafür muss ich ein bisschen in den Deep Dive. Und das ist natürlich bei Social Media Posts ein bisschen schwierig.
Gut, aber das ist auch nicht nur bei Social Media Posts schwierig, sondern ich glaube, es ist auch eine Frage der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und
ja,
das ist ja deshalb Mental Health Momente Woche, weil es ja auch, und das merkt man ja auch bei dir immer mal wieder zwischendrin und jetzt auch, weil es dich auch umtreibt, weil es einfach auch ein, ja, es ist nicht nur Thema, sondern es ist ein Teil der Identität. Und ja, und ich denke, das ist eben, da gibt's halt Millionen da draußen, denen das exakt genauso geht, ja. Und wo du eben einfach auch nochmal, also diese Schubladendenken, Migrationshintergrund oder Schubladendenken, Hartz-IV-Kandidaten, was auch immer, da steckt eben jedes Mal auch so viel Potenzial drin. Und dieses Potenzial wird leider super selten sichtbar. Und ich finde, das macht dann am Ende des Tages auch was mit unserer Gesellschaft.
So ist es.
So ist es.
So, Entschuldigung, ich wollte da nicht eine Folge draus machen, sondern auch mal fragen, wie dein Moment der Woche war.
Es ist eine halbe Folge geworden. Aber gut, dass es so ist. Mein Mental Health Moment der Woche ist relativ schnell auserzählt. Es gibt so ein Ritual. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesprochen habe, aber es ist immer ein Unterschied, wenn Mama nicht da ist und Papa mit Tochter alleine ist. Dann gibt es viele Regeln, die sehr ähnlich sind oder gleich sind, aber es gibt auch viele Dinge, die anders sind. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es auch gut ist, dass das so ist. Im speziellen Fall ist es so, dass es ein Ritual gibt, dass wir, wenn ich sie vom Kindergarten abgeholt habe, Mama ist nicht da für ein paar Tage, selten vorkommt, dann gehen wir zum Meer, runter ans Meer. Wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Und das ist etwas, was schon zu unserer Geschichte gehört zwischen meiner Tochter und mir. Obwohl sie erst nach 3,5 ist. Mit meiner Frau macht sie das nicht so, aber mit mir. Wir haben das schon länger nicht mehr gemacht und gestern war es soweit, dass wir das getan haben wieder. Und ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich dann auch in so einen Spielmodus mit reingezogen werde, auf den ich in dem Tag gar nicht so richtig Lust hatte. Das bedeutet, dass ich Peterson bin, sie ist Findus. Und
sensationelle Hörspiele und Bücher übrigens.
Ja, sensationell. Und sie nimmt dann einen Stock und ich kriege auch einen Stock und wir angeln dann. Buntbarsche, natürlich. Dann wird natürlich von mir auch verlangt, dass ich die Stimme verändere. Und deshalb bin ich dann natürlich auch Peterson. Und ich hatte dann hart Angst davor, weil ich war irgendwie fertig an dem Tag und ich war irgendwie, keine Ahnung. Und guess what? Ich saß auf einem großen, großen Stein, den ich Stein Klaus getauft habe, weil er auch in einer meiner Geschichten vorkommt, die ich hier mir erzähle. Und sie hatte ungelogen eine halbe Stunde lang komplett mit sich selbst gespielt und auf einem Stein gesessen, geangelt, mit dem Hunden gespielt und keine Ahnung. Und es war einfach einer der friedlichsten Momente, die ich in den letzten Jahren hatte. Wenn du deinem eigenen Kind, also du hast eine andere Erwartungshaltung, vielleicht spürt das Kind auch, das ist vielleicht gerade im Moment gar nicht so richtig angesagt, aber ich kann auch so Spaß haben. Und sie sprang von einem Stein auf den nächsten und ich guckte da so zu und ich war in so einem Tunnel, also in so einem Zugucktunnel und stelle plötzlich fest, ach du Scheiße, die springt ja von einem Stein auf den nächsten und auch ein Stein, der, wenn sie abrutscht, dazu führt, dass sie direkt ins Wasser fällt. Und es war ein paar Mal sehr knapp. Und ich habe das erst gecheckt, als es dann ein paar Mal passiert ist und ein paar Mal sehr knapp war, weil ich so fasziniert war und weil ich so viel Frieden hatte in diesem Moment. Und das ging eine halbe Stunde und ich bin wirklich, bin beseelt und bin dann wieder hochgegangen, von mir wieder hochgegangen. Und ich habe gedacht so, boah, wie viel war da drin? Nicht nur, dass ich einfach zugucken konnte, wie glücklich sie war und wie schön das für sie ist, sondern dass sie augenscheinlich auch irgendwie gemerkt hat, Papa braucht gerade mal eine Pause. Und lass ihn mal jetzt irgendwie nicht Peterson sein müssen. Doch, das war
Wunderbar.
Ja, wunderbar. So war das. Das war meine.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und das geht auch alles ohne Apps oder ging alles ohne Apps. Das war das Erstaunliche dabei. Und darüber würde ich gerne einmal mit dir reden, weil ich glaube, wir haben irgendwie alle, ich bin immer deshalb drauf gekommen, weil ich, das hat eigentlich so, das ist ein digitaler Helfer, nicht für die mentale Gesundheit, aber für die Gesundheit eigentlich selber. Ich weiß nicht, ob ihr das auch nutzt, aber ich hatte das Vergnügen mit einer App, die nennt sich Doclib. Und das ist ein Buchungssystem, damit du dir einen Termin beim Arzt buchen kannst. Und ich bin wirklich, ich bin digital native irgendwie, aber ich hab dann irgendwann mein Telefon an die Wand geschmissen und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Weil dann irgendwann da stand, bitte rufen Sie bei Ihrem Arzt an. Sie können, das ist dringend erforderlich, dass Sie den Termin, den Sie absagen wollen oder umlegen wollen, müssen Sie telefonieren. Wo ich dachte,
what the fuck, ne?
Ja, warum, was brauche ich denn dann durch diese Kack-App? Wir sind aber im Bereich von Smartwatches. Wir sind im Bereich von Apps. Wir sind im Bereich von Chatbots. Und wir sind in einem Bereich, wo wir, und jetzt wird es ein bisschen lame, ja schon ein paar Mal auch darüber gesprochen haben, dass wir zum unter anderem auch zu wenig Therapieplätze haben. Dass wir recht viele Menschen mit psychischen Erkrankungen haben, aber auch Psychotherapeuten Mangelware sind, beziehungsweise Termine dort zu bekommen. Und dann sagt das Max-Planck-Institut, die forschen deshalb nicht nur an neuen Anwendungen, sondern an Kriterien. Was wirkt und was ist sicher bei dem Nutzen von Smartwatches, Wearables und so weiter? Und es ist natürlich so, dass immer wieder gewarnt wird davor, dass natürlich viele Anwendungen in App-Form, die psychotherapeutische Versorgung nicht ersetzen kann, aber dass es zumindest eine Brücke bauen kann. Und jetzt würde ich gerne wirklich von dir auch als Arzt mal wissen, weil da kommt natürlich auch sehr schnell die KI mit ins System. Was hältst du davon? Brauchen wir diese Brückenbauer? Und ist das sinnvoll, solche Helferlein zu haben? Gibt's das für den orthopädischen Bereich auch, so dass ich irgendwo eine App aufmachen kann? Dann halte ich die App an mein Knie und sofort sagt mir so ein App-CT. Klar, Meniskus ist eingerissen.
Nein, Gott sei Dank gibt es das noch nicht. Ihr müsst noch alle kommen. Nein, aber das wird es ja geben.
Ja, klar.
In verschiedensten Varianten wird es das geben. Die Frage ist natürlich, wie gut ist das, wenn man dann wie in diesen Fotokabinen, in denen man Passfotos benötigt, sich reinsetzt und statt eines Passfotos kriegt man innerhalb von mehr noch Minuten, irgendwann werden es wahrscheinlich auch Sekunden sein, einen Ganzkörperscan. Mhm. Und dann kriegt man einen Ausdruck wie so eine Quittung und da steht dann drin, ja, wir haben da was in der Leber gesehen. Mhm. Jetzt müssen sie dann doch nochmal in eine fachärztliche Praxis. Ja. Wird kommen, gar keine Frage. Finde ich auch sehr spannend. Aber für den orthopädischen Bereich gibt es eher andere digitale Tools, die zum Beispiel so eine Art, also beispielsweise an Hilfsmitteln, also Orthesen zum Beispiel, die Reha und die Übungen so ein bisschen mitsteuern. Aber die Wearables und Apps und KIs, die wir ja heute auch unter anderem in der Folge haben, da geht es ja vor allen Dingen auch um die mentale Gesundheit. Und wir haben eine, wie ich finde, ganz spannende Folge schon mal gemacht mit dem Titel Der digitale Zwilling.
Ja.
Und haben da ja auch das eine oder andere, ja, finde ich auch, haben da auch das ein oder andere auch mal eingestreut. Und unter anderem eben auch das Thema, dass Betroffene ja teilweise bis zu 5-6 Monate auf dem Therapieplatz warten müssen. Und auch das wird in diesem Artikel der Max-Planck-Gesellschaft, den du angesprochen hast, nochmal erwähnt. Und deshalb ist halt mehr so die Frage, können die, ja, sagen wir mal so, die klassische Therapie ersetzen, da kann man sicherlich sofort sagen, nein, definitiv nicht. Kann es so eine Art Lückenschluss darstellen, dass man mit den digitalen Tools die Zeit zwischen dem ersten Hilfegesuch und einem Therapiebeginn beziehungsweise zwischen einzelnen Sitzungen überbrücken kann. Ich glaube, wir müssen uns erstmal darüber im Klaren sein, was können diese Produkte und wie kann man die dann tatsächlich auch für sich einsetzen. Und ich glaube, das Modul, was am häufigsten vielleicht auch unbewusst genutzt wird, auch um sich ein bisschen auszutauschen und vielleicht sein Leid zu klagen, ist ganz klassisch der Chatbot, wie wir ihn heutzutage kennen, vor allem voran ChatGPT. Und da muss man halt nur kritisch anmerken, und ich glaube, das sollte eigentlich jedem klar sein, egal, viele sagen zum Beispiel, das ist ja schon verrückt, wie höflich er antwortet. Und wie einfühlsam. Mm. Also man darf eins nicht vergessen, egal wie man eine Antwort oder weil vielleicht wird auch den meisten aufgefallen sein, dass ChatGPT nicht am helllichten Tag anfängt mit einem zu quatschen, sondern immer nur reagiert. Das heißt, man öffnet die Seite, gibt den ersten Laut von sich und dann reagiert diese KI und nicht von alleine. Also mit anderen Worten, egal wie man das interpretiert, ob das höflich ist oder gar empathisch, man darf nicht vergessen, das ist eine rein statistische Antwort, die man dort erhält. Das heißt also, digitale Empathie ist simuliert. Also das muss einem immer bei jeder Betrachtung klar sein. Mhm. Deshalb bin ich eher bei den Varianten, die wir eben auch in dieser Folge der digitale Zwilling gerne auch nochmal nachhören, schon mal mit angebracht haben. Nämlich, dass man eher über die Nutzung von Sensordaten gehen sollte, wenn man diese Tools nutzt, um zum einen gewisse Muster zu erkennen, das heißt Stimmungsmuster, Bewegungsmuster, organische Muster, also ich sag mal so, klassisch haben wir das Thema mit Pulsmessung und sonst Schrittzähler etc. pp., also die Klassiker. Und wenn auf diesen Daten basierend die App oder das Wearable über den Algorithmus Veränderungen in bestimmten Mustern erkennt, dass man dann das ein oder andere an Hinweis dann sicherlich nutzen kann. Ich finde natürlich die Thematik trotzdem etwas dahingehend schwierig, weil wenn jemand, ich nenne das jetzt mal wirklich psychisch Beef hat, dann hilft nun mal kein Tool. Also da muss man dann schon irgendwo die Möglichkeit immer so schnell wie möglich auch versuchen zu nutzen, sich vorzustellen. Also das ist auch nochmal wichtig hier, sowohl in dem Artikel von der Max-Planck-Gesellschaft als auch vielleicht von uns persönlich. Aber ich sag mal, wenn es um niederschwellige Interventionen geht, Strukturierung im Rahmen eines Tagesablaufs oder auch so ein bisschen Emotionsregulation, zum Beispiel Atemübungen oder das große Thema Achtsamkeitstraining und so weiter. Ich glaube, da kann man schon das Ganze als Monitoring nutzen und dann sagen immer, so wie es viele auch zum Beispiel mit ihrem Schlafrhythmus machen und sagen, boah, die Woche oder die letzten 3 Tage, das war ein bisschen stiefmütterlich, ne? Oder stiefkindlich. Da habe ich mich nicht um meinen Schlaf gekümmert. Alles andere, wie gesagt, gerade auch das Thema Kommunikation, dass man wirklich mit einem, vor allen Dingen mit einem Sprachmodell chattet, das halte ich schwierig.
Problem ist nur, lieber Burak, und das ist dann tatsächlich sowas, wo man, was wahrscheinlich diese Folge sprengt, aber was wir vielleicht einfach auch nochmal uns angucken müssen. Wenn es so ist, dass nach den Daten der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, erfüllt rund ein Drittel der Erwachsenenbevölkerung die Kriterien für mindestens eine psychische Störung. Das entspricht wie vielen Millionen Menschen?
Meinem Drittel in Deutschland.
Ja,
27 Millionen?
17, also 17,8.
Also sprich die, also ja, ein gut, Viertel. Da ist ein Viertel, also das, 17,
ja. Ja, genau. 17,8 Millionen Menschen.
Ja. Hast du das nicht ein Drittel gesagt?
Bitte? Nee, ein Viertel.
Ein Viertel, ja, das hätte ich sogar noch hinbekommen, aber du merkst hier Thema Mathe.
Ich muss das auch ablesen.
Bei 80, 82 Millionen sind wir natürlich dann bei einem Viertel. Einem Drittel.
Ich komme aus einer Akademikerfamilie und kann dir sagen, ich muss das ablesen. Also, guten Tag. da haben wir ja ein Gap. Und die Achtsamkeits-App war übrigens jahrelang, glaube ich, mit in den Top 10 oder so, war der runtergeladenen Apps. Also es gibt einen Need und es gibt auch eine bedeutende Zahl von Menschen. Da ist auf jeden Fall mal zumindest mal eine psychische Störung identifiziert. Und sind Daten aus der Bundespsychotherapeutenkammer. So, guten Tag. Wusste gar nicht, dass sowas überhaupt existiert. Bedeutet also, dass vieles von dem, was du sagst, unterschreibe ich total. Ich bin auch sehr skeptisch, weil das mehrt sich ja tatsächlich wirklich irgendwie. Je nachdem, in welchem Algorithmus du gefangen bist, ich kann gar nicht so viel Tai Chi machen für meine Seele und für meinen Körper, was mir alles angeboten wurde, weil vielleicht muss ich mal gucken, dass ich aus diesem Tai Chi Algorithmus wieder rauskomme. Genauso auch alle möglichen Apps zur Achtsamkeit und zu was auch immer wird mir angeboten. Die Frage ist nur, dann haben wir ja ein strukturelles Problem. Und die Frage ist dann auch, wie lösen wir das strukturelle Problem? Ja. Wahrscheinlich werden wir es jetzt nicht beantworten können, final. Wir haben da auch immer mal wieder drüber gesprochen.
Wir können es natürlich schon ein bisschen beantworten.
Ja.
Zumindest indem wir nicht, wie jetzt zuletzt im Rahmen der Gesundheitsreform, die verabschiedet wurde, einfach sich weitere Leistungen kürzen.
Leistung setzen, ja.
Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, in der Tat. Hast du irgendeine App, die deine mentale Gesundheit in irgendeiner Form supportet?
Nee. Habe ich nicht. Also ich nutze auch nicht mal diese mittlerweile, muss man ja sagen, diese klassischen Datensammlungen, wie jetzt Schrittzahl oder Schlafqualität. Oder jetzt geht's ja auch so ein bisschen, ne, soziale Interaktionen, Tippgeschwindigkeit, auf dem Handy und so weiter. Das nutze ich alles nicht. Jetzt auf der einen Seite, weil ich diesen ganzen technischen Schnickschnack nicht so ganz das hält mich eher auf, also es beschäftigt mich. Aber ich weiß nicht, ob es mich weiterbringen würde. Deshalb lasse ich es im Grunde sein. Und ich glaube auch, dass man dem dann in einer anderen Variante, und damit meine ich jetzt gar nicht, ob man medizinisch, so wie ich, beruflich tätig ist oder nicht medizinisch tätig, man kommt in so eine, glaube ich, falsche Konsequenz dadurch auch. Und deshalb versuche ich es ein bisschen zu umgehen, aber nicht bewusst. Also ich sage jetzt nicht, nein, ich will das nicht. Vor allen Dingen auch dieses ganze Thema, was ja auch immer wieder kommt, mit Datenschutz, sensible Gesundheitsdaten und so weiter. Ich glaube, das ist eine Fantasie. Also wer heutzutage denkt, dass seine Daten sicher sind und geschützt und so weiter, das ist eine Fantasie. Deshalb ist mir das auch im Grunde egal. Die können alle meine Daten haben, meine Blutwerte und was weiß ich. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es mich in meinen Handlungen verändern würde. Und deshalb denke ich, lasse ich es einfach weg. Nutzt du irgendwas?
Nee. Stimmt überhaupt gar nicht. Apps nicht. Ich habe eine Smartwatch in der Tat und gucke mir eigentlich nur ein paar Parameter an. Das mache ich allerdings schon auch sehr gerne. Das eine ist die Herzfrequenzvariabilität, HRV. Mhm. Weil den versuche ich gerade wieder so ein bisschen nach oben zu kriegen. Das ist aber auch schon wieder eine Kackgeschichte. Weil du musst dir Folgendes vorstellen. Also, mein HRV-Wert war nicht richtig besonders gut. Das hat natürlich dann logischerweise mit Stress zu tun, mit wenig Schlaf zu tun, noch zu wenig Bewegung zu tun und alles kolumiert und dann hast du halt irgendwie krebst du darum bei knapp 50 oder was. Und plötzlich habe ich dann so ein paar Parameter wirklich verändert und plötzlich innerhalb von ganz kurzer Zeit geht der HRV-Wert auf über 60 hoch. Und ich krieg Schiss und denke, fuck, scheiße, da steht unausgewogen. Und ich denke, ja, okay, dann gehe ich da ein bisschen in die Tiefe und dann beschäftige ich mich ja auch seit Jahren damit und dann denke ich, ja klar, natürlich ist das unausgewogen, weil der Körper macht gerade gute Sachen, aber es ist natürlich unausgewogen im Vergleich zu dem, was du vorher gemacht hast. Also das heißt, etwas Gutes wird eigentlich mit dem Wort unausgewogen negativ bewertet. Anstatt, dass da steht, Veränderungen zum Positiven oder bessere HRV. Was ist ein besserer Wert? Aber es steht unausgewogen. Wie krank ist das? Und dann denkst du halt so irgendwie so, was macht das? Das verführt dazu, dass du dann irgendwie in diese Eingeweide gerätst, diese Uhr gehst und sagst, scheiße, wie kann das denn jetzt sein? Also du gibst ein Stück weit wie beim Navi, ja? Also ich vergleiche diese Apps wie ein Navi. Benutzt du die ganze Zeit ein Navi, gehst du irgendwie, fährst du rum und lässt dich leiten. Du guckst dir keine Straßen mehr an, dein Orientierungssinn geht verloren. Als es noch Karten gab, also ich bin der Letzte, der irgendwas gegen die Digitalisierung hat. Aber als es noch Karten gab und wir die Wege gucken mussten auf den Karten und uns die Straßennamen merken mussten, haben wir auch gesehen, wie schön die Gegend drumherum ist. Und haben den Blick fürs Wesentliche gehabt. Ähnlich vergleichbar ist es hier. Und deshalb bin ich da sehr skeptisch. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die gut sind, weil man einfach auch jetzt über so eine Smartwatch, die ich nutze, ein paar Sachen dann auch zum Positiven gut ablesen kann, wenn man das dann für sich braucht. Aber ich finde, wenn es dann ein Navigationssystem wird und ähnlich tückisch, dann glaube ich, ist es vielleicht einfach besser, nicht über Doclip einen Termin beim Arzt zu buchen, sondern eine E-Mail zu schreiben oder random anzurufen und sich einen Termin geben zu lassen. Zum Beispiel bei Dr. Bora Gillerim im Otto Sports Lab in Pulheim und sagen, Doki, ich habe Rücken. Ja.
Können wir uns das mal angucken?
Ja.
Genau, was können wir machen?
Schön, dann sind wir uns doch an diesem Punkt einig und können die halbe halbe Episode in Sachen denk mal drüber nach, was Willen so für die mentale Gesundheit tun kann und die andere Hälfte Apps hinter uns lassen und schicken alle ins Wochenende. Habt ein schönes und wir hören uns nächste Woche wieder.
Da freue ich mich drauf. Schönes Wochenende alle zusammen.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.